In der letzten Zeit gibt es ja vermehrt Demonstrationen aus den Reihen der Landwirtschaft. Was Großes haben sie sich vorgenommen zur Grünen Woche in Berlin. Morgen soll aber, wenn ich richtig informiert bin, auch ein Aufmarsch mit Treckern in Bremen stattfinden. Und ich will nur mal so skizzieren, da gibt es eigentlich zwei Fraktionen, die da demonstrieren. Was die eigentlich veröffentlichen. Da gibt es die einen, das sind mehr die konventionellen Bauern, teilweise der Bauernverband, teilweise eine neue Initiative mit dem Titel, glaube ich, Landschaft Verbindung. Die haben schon demonstriert, die demonstrieren, die haben die Bundesumweltministerin ausgepfiffen und etwas zaghafter die Landwirtschaftsministerin mit der Klage. Diese neue Düngeverordnung, die da auf den Weg gebracht wird, das für 2023 geplante Verbot der Verwendung von Glyphosat, von anderen Herbiziden und Pestiziden und so weiter. Diese Vorschriften, diese neuen Reglementierungen würden ihr Einkommen vernichten, das Höfesterben voranbringen. Und dann gibt es bei denen auch immer noch so einen Brass, eine Wut, die sich so ausdrückt. Immer werden alle Probleme bei den Bauern abgeladen, auf die wird gezeigt, die werden beschimpft als die Dreckschleudern, die, so steht das dann da in solchen Aufrufen, aus Dummheit oder Raffgier Wasser, Böden und Luft verpesten. Es ist die eine Fraktion, die das in die Öffentlichkeit einspeist. Parallel oder nacheinander demonstrieren andere Kritiker der konventionellen Landwirtschaft, Ökobauern, kritische Konsumentenverbände und Umweltverbände wie NABU und so. Haben sich das lustige Motto ausgedacht, schön zur Grünen Woche, wir haben es satt. Und die prangern dann die Massentierhaltung mit ihren Folgewirkungen in Sachen Antibiotika und weiß ich was alles an. Die Produktion von unverträglichen bis richtig ungesunden Lebensmitteln, die Ruinierung von Boden und Wasser durch die eingesetzten Wirkstoffe aus dem Reich der Chemie. Beide Fraktionen konzentrieren sich in ihrem Protest auf den Staat, sagen, der subventioniert jeweils das Falsche, verbietet das Falsche, gebietet das Falsche. Ein bisschen kommt auch der Handel ins Visier der Kritik, insbesondere die großen Discounter mit ihren Niedrigpreisen für landwirtschaftliche, kommen nachher darauf zu sprechen, wie weit das überhaupt landwirtschaftliche Erzeugnisse sind, was da so verkauft wird. Auf dieser Demonstration, wo diese beiden Ministerinnen ausgebuht worden sind, hat dann aber doch die Landwirtschaftsministerin gesagt, wir müssen aber diese Düngeverordnung machen, hat aber ansonsten sich da vorne hingestellt und hat umsalbadert, von da gäbe es nun mal Zielkonflikte, die auszutarieren, dafür sei sie ja schließlich da. Da müssten aber alle mitmachen. Schließlich ging es um die Schöpfung, Rhabarber, Rhabarber und so weiter. Die fokussiert sich übrigens, da komme ich vielleicht heute noch drauf zu sprechen, in der letzten Zeit immer mehr auf eine Figur im Geschehen, die das alles in Ordnung bringen soll, und das sind wir, die Verbraucher. Immer mehr hackt sie auf denen rum, sagt, ja, was wollt ihr denn? Ihr kauft Salat und wollt da keine Schnecken dran. Ist doch klar, was ihr damit bestellt habt. Vergiftung. Dann hackt sie auf den Leuten rum und sagt, die geben mehr für Motoröl als für Salatöl aus. Also da hat sie sich jetzt mittlerweile richtig drauf eingeschossen. Ich möchte es mir rausnehmen. Und auch das nahelegen, dass man sich mal einen Moment aus diesen Parteiungen herausbegibt und mal mit ein bisschen rationeller Distanz sich dem Gedanken vorlegt, was teilen die alle einem eigentlich mit über das, was da los ist in dieser Sphäre. Die teilen einem erstens eine wirklich bodenlose Verrücktheit mit. Die erzählen einem, das Einkommen von Bauern, die marktwirtschaftliche Existenz von Bauern, ist unverträglich damit, lässt sich nicht unter einen Hut bringen damit, dass man die Natur schützt, dass man die als Produktionsbedingung der Landwirtschaft erhält und Zeugs herstellt, was den Namen Lebensmittel verdient. Die beharren richtig auf der Unverträglichkeit, wenn sie sagen, ja, wenn ihr mir da 20% Gülleausbringung auf roten Flächen verbietet, dann kann ich meinen Laden zumachen. Das ist das Erste, was sie einem mitteilen. Dann, bei dieser Kritik am Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, wird einem mitgeteilt, zu dieser Wirtschaftsweise gehört es dazu, dass die agrarische Produktion mit ihren kommerziellen Abnehmern in einem unverträglichen Verhältnis existieren. Dass das wirtschaftliche Interessensgegensätze von dem Niveau sind, dass die gegen bäuerliche Existenzen entscheiden. Auch eine interessante Mitteilung über diese Wirtschaftsweise. Und das Dritte, mit ihren Anklagen an den Staat, aber auch mit dieser verlogenen Antwort des Staates in Gestalt von dieser Frau Klöckner, wird einem mitgeteilt, all das, was da an Interessenskonflikten mit ziemlich katastrophalen Wirkungen einem vorgestellt wird, findet längst und dauerhaft unter der reglementierenden und subventionierenden Einmischung des Staates statt. Der Staat ist offenbar in der Instanz in dieser Sphäre des Wirtschaftens, dass er mit seinen Subventionen und Reglementierungen dauernd darüber entscheidet, wie viel und wie schnell Höfe sterben, auf der anderen Seite darüber entscheidet, mit seinen Reglementierungen und seinen Subventionen, wie das nebeneinander, es ist kein Nebeneinander, das wird sich schon noch klären, weiter vonstatten geht, dass Agrarproduktion bei Ruinierung von Lebensmitteln und von der Natur als Produktionsbedingung zustande kommt. Darüber, meine ich, muss man sich mal einen Kopf machen, was dafür die Gründe sind. Das muss man auch deswegen machen, weil kaum wird einem sowas mitgeteilt, dementieren die Beteiligten das gleich wieder. Die wollen ja weitermachen mit ihrem Scheiß. Also erzählen sie was, dass man da zu einem neuen Gleichgewicht kommen müsste. Interessantes Gleichgewicht. Landwirtschaftliche Produktion und Vergiftung bringen wir in ein neues Gleichgewicht. Ich will was zu den Gründen sagen und insofern ein bisschen was zu der Besonderheit der Landwirtschaft als Branche in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus. Es sind erstmal drei Punkte. Erstens sage ich was zum Bauern, dann was über dessen Handelssystem, dann was über die Produktivkraftsteigerung in der Landwirtschaft. Und dann muss ich was zum Staat sagen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, sage ich auch noch was zur alternativen Landwirtschaft und zum Verbraucher. Aber fangen wir mal mit den Bauern an. Was diese Beschwerden, übrigens auch die Beschwerden von den alternativen Bauern, die mehr Subventionen auf sich gelenkt haben wollen, was diese Beschwerden der Bauern unmittelbar klarstellen, ist, eine vernünftige Bearbeitung der Natur verträgt sich nicht mit den Geldrechnungen, mit den Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die ein Bauer im Kapitalismus für das Aufrechterhalten seiner Produktion, seines Rufes, seines Lebensunterhaltes und so weiter anzustellen hat. Auch wenn es immer wieder diese schönen, rührenden Geschichten von den Bauern gibt, der uns alle ernährt. Die konventionellen Landwirte haben sich übrigens als Konter auf diese Parole "Wir haben es satt" ausgedacht zu rufen: "Wir machen euch satt." Also auch wenn das immer wieder behauptet wird, dass das das Verhältnis wäre, es stimmt nicht. Es ist nicht wahr, dass der Bauer in dieser Wirtschaft uns ernährt, dieses Verhältnis zum Konsumenten hätte. Der Bauer produziert nicht nur nicht für seinen Bedarf, er produziert auch nicht einfach für den Bedarf von uns Menschen nach Ernährung und Genuss. Er produziert für Geld, er produziert mittels Geld, er produziert für den Markt. Es gibt zwar keine andere Ernährung von uns als die, die darüber vermittelt wird, trotzdem ist das nicht dasselbe, wie uns zu ernähren. Er produziert mittels Geld, für den Markt. Und dafür hat der Bauer ein Mittel. Er ist stolzer Eigentümer an Grund und Boden. Er ist ein Eigentümer an Grund und Boden besonderer Art, nicht der, den wir neulich hier mal besprochen haben. Grundeigentümer, der aus dem Grund als solchen Geld macht. Er ist Eigentümer an Grund und Boden und er benutzt ihn als Produktionsbedingung, er bearbeitet ihn. Schon dafür muss er nicht nur Boden haben und arbeiten, er muss Geld vorschießen für Saatgut, Dünger, Maschinerie und so weiter. Und alles, was er unternimmt, hat ein Ziel zu erreichen. Das ist sein Erfolgskriterium. Er muss aus seinem Hof so viel marktfähige Ware rauswirtschaften und die auch noch verkaufen, dass seine Geldrechnung aufgeht. Wirtschaftlich rationell, im marktwirtschaftlichen Sinn, ist eine ganze Bauerei nur dann, wenn er Jahr für Jahr es wieder hinkriegt, seinem Hof, seinen Abnehmern die Zahlen, so viel Geld abzuwirtschaften, dass er einen Überschuss auf die Vorschüsse macht, die er machen muss. Das muss gelingen. Der Verkauf seiner bearbeiteten Naturprodukte. Und am Markt kriegt er mitgeteilt, bei diesem Verkauf kriegt er mitgeteilt und nur dort kriegt er mitgeteilt, ob seine Bedarfslage, für die er produziert, irgendwie verträglich ist mit einer zahlungsfähigen Bedarfslage der Gesellschaft. Ein anderes Verhältnis zwischen seiner Bedarfslage und der Bedarfslage der Gesellschaft gibt es nicht. Am Markt entscheidet sich, ob das nützlich war, dass er geackert hat. Und zwar in dem Geldertrag, der gemessen wird an dem, was er an Geld vorstrecken musste. Das ist die Logik der Marktwirtschaft. Und das heißt immerhin, dass auch in dieser gesellschaftlich elementaren Frage allen Ernstes der Ernährung der Menschen dieser Irrsinn gilt, dass das nicht eine Frage von Bedarfsermittlung und dazu passender planmäßiger Produktion ist, sondern dass das ein nachträglich sich herausstellendes Resultat der Konkurrenz ist. Der Konkurrenz von verkaufswilligen und auf Verkauf angewiesenen Bauern gegen seine zahlungsbereiten und zahlungsfähigen Abnehmer. Wer die sind, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Bis hierhin ist der Bauer eigentlich noch nichts Besonderes. Das ist nämlich allgemein der Irrsinn in der Marktwirtschaft. Eine andere Arbeitsteilung gibt es nicht in diesem Wirtschaftssystem als eben diese Art der Konkurrenz. Jetzt kommt eine Besonderheit dieser Sphäre. Es macht sich in diesem Verhältnis Geld vorstrecken für Geldeinnahme aus dem Markt eine Besonderheit des Gewerbes des Bauern geltend. Der bringt mit seiner produktiven Tätigkeit einen Naturprozess in Gang. Und als Naturprozess hat er glattweg seine naturgegebenen Eigengesetzlichkeiten und dauert seine Zeit. Da könnte man sagen, was denn sonst? Das ist doch banal. Was soll das Problem sein? Eine Ackerfrucht dauert ihre Zeit, hat eine Reifezeit, bis sie erntereif ist, Viehzucht genauso. Aber kapitalistisch, und das macht die Besonderheit dieser Sphäre aus, ist das eine Katastrophe. Für den Bauern gilt, dass seine über das Jahr beständig anfallenden Geldkosten halt für seine Arbeitsinstrumente, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass diesen dauernd fällig werdenden Geldkosten mehr oder weniger nur in Jahresabständen Geldrückflüsse gegenüberstehen. Diese natürlichste Sache von der Welt, dass Reifung von Feldfrüchten und Vieh Zeit kostet, das ist für diese Geldrechnung erstens ein Riesenrisiko und zweitens ein echtes Manko, weil der kann diese Geldrechnung nur einmal im Jahr machen. Was gleich nicht als Standpunkt in dieser Marktwirtschaft gelten kann, ist, oh, das ist doch schön. Das ist doch eine feine Sache, dass zwischendrin die Natur einfach die ganze Arbeit übernimmt, einfach vor sich hin wächst. Sonne, Regen und es wächst was. Es muss gar nicht zusätzlich gearbeitet werden. Nein, für den Bauern in der kapitalistischen Produktionsweise ist es ein Riesenmanko, dass er mit Arbeit den Umschlagsprozess seines reingesteckten Geldes nicht beschleunigen kann. Am Ende vielleicht sogar vermehren kann im Laufe eines Jahres. Ja?
Wenn aber ein Auto gebaut wird, dann hat der Autobauer genau dasselbe Problem. Er muss das Auto erst verkaufen, ich sehe keinen Unterschied.
Der Autobauer hat ein ganz anderes Verhältnis. Der Autobauer stellt sich eine Fabrik hin und kalkuliert den Produktionsapparat so, dass er in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Stücke produziert, die er am Markt absetzt. Und dafür hat er einen Hebel. Dafür sind seine Arbeiter da, deren Leistung. Die dauernde Verkürzung der Produktionszeit ist bei allen anderen kapitalistischen Branchen das Mittel, aus dem Markt pro Zeit mehr Geld auf sich zu ziehen und das reingesteckte Vermögen auf diese Weise rentabler zu machen.
Das macht der Landwirt auch.
Nein, ja, ich komme nachher darauf zu sprechen, was passiert.
Er vergrößert doch seinen Betrieb.
Ja. Vergrößerung ist nicht dasselbe wie Beschleunigung. Aber es ist so, so geht das weiter. Genau das ist der Fortgang, den der Bauer macht. Ich will bloß noch kurz sagen, was hier das Problem ist. Diese Zeitfrage, die, wenn man vom Gebrauchswert her die Sache sich anguckt und von der Arbeit sich das anguckt, gar kein Problem ist. Diese Zeitfrage ist für einen kapitalistisch wirtschaftenden Bauern ein Geschäftsrisiko und ein Riesenmanko in der Frage, wie viel Geld kann er im Jahr überhaupt einnehmen. Und genauso erfährt das der Bauer auch. Zu bäuerlichen Betrieben gehört eigentlich ein permanenter Geldmangel. Eine immer prekäre Geldkalkulation. Ein permanentes privatwirtschaftliches Existenzrisiko. Und da macht sich sogar noch was geltend. Geldwirtschaft macht sich fürchterlich geltend. Dass nicht nur die Periode des Wachstums was mit Natur zu tun hat, sondern dass auch noch das Gelingen des Wachstums und die Menge des Wachstums was mit Natur zu tun hat. Ja, wenn da das Klima nicht mitspielt und wenn sich da so kleine grüne und krabbelnde Naturwesen einmischen, dann ist nicht bloß der Salat angefressen, sondern die Geldexistenz des Bauern. Wie gesagt, alle diese Rechnungen, diese marktwirtschaftlichen Lohnsrechnungen, macht der Bauer und er muss sie machen, er darf sie auch machen, aber er muss sie auch machen, denn er ist in dieser doppeldeutig grandiosen Position des Privatunternehmers. Er ist sein eigener Herr, er trägt aber auch das ganze Geschäftsrisiko. Und das macht der Bauer in der Regel erst einmal auf dem ihm gehörenden Boden. Woher er den hat, ist jetzt erstmal wurscht. Oft haben sie ihn geerbt. Und da kommt eine nächste, für den Kapitalismus ganz unhandliche Bestimmung ins Spiel. Was und wie viel er aus diesem Boden an verkaufsfähigem Zeug rausholen kann, das ist zunächst einmal an seine Fläche gebunden. Sowohl was die Größenordnung anbelangt, als auch was die Beschaffenheit dieser Fläche anbelangt. Der ist mit seinem Boden, sein stolzer Besitz, an die bedingte Brauchbarkeit seiner Fläche gekettet, was die Fruchtbarkeit anbelangt, in welcher Klimazone er arbeitet, was die Bearbeitbarkeit, Hanglage und so ein Krams anbelangt. Er ist festgelegt als Eigentümer auf die Beschaffenheit seines Eigentums. Ganz egal, in welchem Maße diese Fläche überhaupt geeignet ist für landwirtschaftliche Bearbeitung. Also auch, was diese Fläche taugt für die für ihn entscheidende Geldrechnung. Ist auch nicht, weil Sie so nachgefragt haben, sage ich, auch das ist im Kapitalismus sonst nicht üblich. Wenn sich ein Gewerbe fürs Profitmachen nicht lohnt, ziehen die Geldanleger ihr Geld daraus und tun es woanders hin, wo es sich mehr lohnt. Aber der gute Bauer ist ja treuer Herr seines Bodens. Daran gekettet, und das gilt auch für den schon angesprochenen Ausweg. Aus seiner Geldnot heraus, aus der Geldunsicherheit heraus, probieren eigentlich alle Landwirte wenigstens das eine Mittel zu ergreifen, Ausweitung der Fläche. Mehr Ertrag durch mehr Fläche. Und als erstes gilt für dieses Verfahren schon wieder die Kettung. Denn natürlich sucht er mehr Fläche in der Nähe seines Hofs. Da muss er ausweiten. Seinen Boden muss er ausweiten. Nur, dass er jetzt auch noch zusätzlich darauf stößt, beim Ausweiten, dass das nicht sein Boden ist, sondern dass der Boden Privateigentum anderer ist. Fremdes Grundeigentum, und diese Grundeigentümer, die bestehen jetzt auf der kapitalistischen Nutzung von Grundeigentum. Die verlangen Geld bloß für das Betreten und Bewirtschaften ihres Bodens. Pacht oder ein Bodenpreis. Nur damit man mal eine Größenordnung hat, wie das heutzutage ist. Ich habe jetzt die Zahl gelesen, die Bauern, die es noch gibt, bewirtschaften bei ihrem Boden mittlerweile 60% zugepachtetes Gelände. Also sie haben die Fläche, die sie bewirtschaften, über die eigene mehr als verdoppelt. Und da müssen sie für zahlen. Ehe der erste Halm gewachsen ist, ist die Pacht fällig. Übrigens, die regelt sich nach einem extrem primitiven und beinharten Gesetz. Der Grundeigentümer verlangt so viel Pacht wie geht. Und da alle Bauern auf Ausweitung aus sind, kann man als Grundeigentümer kaum noch schief liegen. Das treibt die Pachten hoch. Zudem, das sage ich jetzt aber nur, das will ich nicht weiter ausführen, das ist neulich mal in der Diskussionsveranstaltung über das Grundeigentum vorgekommen, mittlerweile auch für die landwirtschaftlichen Bodenflächen eingerissen ist, regulär geworden ist, dass die ins Visier von Geldanlegern geraten sind, die so vergleichen. Was verdient man bei Bankzinsen? Minus 0,1%, wenn man genug Millionen hat. Was verdient man mit Boden? Erstaunlich viel. Also hinein. Mit denen konkurrieren jetzt auch noch die landwirtschaftlichen Produzenten, die Boden zupachten wollen. Also ist der Bodenpreis und die Pacht so hoch, wie es Grundbesitzer schaffen, das aus den Bauern rauszuschlagen. Das hat überhaupt kein Maß daran, was die dann aus diesen Flächen erwirtschaften müssen. Es ist umgekehrt. Das ist ein Geldposten, den der Bauer zu zahlen hat und den seine Bewirtschaftung durch den Verkauf von Produkten unbedingt bei Strafe des Untergangs ihm wieder reinzubringen hat. Das sind erstmal, ich versuche mich da kurz zu fassen, die elementaren Bestimmungen einer vom Geld, von den Gesetzen des Kapitalismus diktierten bäuerlichen Produktion von Lebensmitteln. Und schon da merkt man etwas ganz gesellschaftlich Unvernünftiges, was da passiert. Ja, aus diesem Ausweg des Bauern durch Ausweitung der Fläche, sich geldmäßig doch sicherer zu stellen, da merkt man, dann ist es ja glatt in dieser Produktionsweise so, dass das darüber bestimmt, was an Menge Lebensmittel hergestellt wird. Das Mehr von Lebensmitteln hat gar nichts damit zu tun, dass eben einem größeren Bedarf der Gesellschaft gedient wird. Es hat diese geldwirtschaftliche Eigengesetzlichkeit, dass sie die Maßnahme der Wahl ist, wie stolze Eigentümer am eigenen Acker den Nöten des Gelderwirtschaftens damit auszuweichen versuchen.